Seit vorgestern ist alles anders. Mein Mädchen, unsere wunderbare Tochter, ist verheiratet. Und das macht, ich sag euch das, das macht es für den Papa anders. Und wenn du Anna und mich kennst, dann weißt du, wir sind eng, wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ich habe eine kurze Ansprache bei dieser Feier gehabt. Ich habe da gesagt, sie bleibt mein Mädchen, aber jetzt ist sie die Ehefrau von Joscha. Und das macht einiges ganz anders. Wenigstens fühlt sich das gerade so an und ich bin dabei, das emotional zu verarbeiten. Ich musste daran denken, jetzt auch in der Vorbereitung für heute Morgen. Es gibt so Momente im Leben, ab da ist es anders. Also das ist nicht mehr das Gleiche. Und Pfingsten ist so ein Moment. Da ist alles anders. Ich kann, glaube ich, dir das bei Pfingsten sehr viel besser erklären, als das, was gerade in meinem Herzen abläuft. Und ich finde, da gibt es einige unbekannte Momente. Ich muss das noch klarkriegen. Aber ich bin dankbar dafür, dass wir Gottes Wort haben und dass es uns beschreibt, was Pfingsten bedeutet und was dann anders geworden ist. Und was uns hilft, auch zu verstehen, welche Auswirkungen das bis heute hat. Was damals anders geworden ist. Und dass das nicht nur etwas ist, was damals passiert ist und heute ganz egal ist, sondern dass es wirklich seine Auswirkungen hat bis heute. Und ich will das gleich am Anfang sagen. Es gibt manche Dinge in der Beschreibung von Pfingsten, in der Geschichte von Pfingsten, die sind ganz speziell damals passiert. Da werden Sachen beschrieben, so wie sie damals gewesen sind, damit wir einen Eindruck haben, damit wir eine Idee haben. Die haben tatsächlich gar nicht so viel mit uns heute zu tun. Und dann gibt es einige ganz grundlegende Dinge, Dinge, die sich verändert haben und lange Auswirkungen haben. Und auch das ist das, was mich heute Morgen interessiert und worüber ich mit euch nachdenken will. Also, was ist passiert? Jesus ist gekreuzigt worden. Und lange Zeit sind die ersten Christen mit Jesus unterwegs gewesen und dann, was soll jetzt passieren, als Jesus tot ist? Was passiert dann, wenn der Rabbi, wenn der Lehrer, wenn der stirbt, auf den wir gesetzt haben? Bedeutet das das Ende, wie so bei vielen anderen Gruppen, die hatten, andere Rabbis waren auch unterwegs, andere Lehrer haben auch gepredigt und haben Schüler gehabt. Ist das dann das Ende? Nee, ist es nicht. Denn viele erleben dann den auferstandenen Jesus. Es ist sehr deutlich, wie viel Wert das Neue Testament darauf legt, dass Jesus nicht nur gestorben ist, dass klar ist, wofür er gestorben ist, nämlich für meine und für deine Schuld und dass unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommen kann. Aber die Bibel legt auch sehr viel Wert darauf, dass Jesus auferstanden ist, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er lebt. Hunderte haben eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und nicht nur das. Pfingsten ist der Moment, an dem die ersten Christen aus ihren Häusern kommen und in die Öffentlichkeit gehen. Die Gemeinde wächst. Und wie ist das jetzt? Was macht die erste Gemeinde aus und was soll uns ausmachen? Ich bin so dankbar, dass wir Lukas, dass die Apostelgeschichte, so wie so ein, Lukas ist wie so ein Reporter, der uns mitnimmt mit dem, was damals passiert ist. Und ich will mit euch lesen, Apostelgeschichte 2 ab Vers 42, was Lukas da berichtet. Was das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich will euch mitnehmen in vier Gegensätze, die diese ersten Christen, die erste Gemeinde ausgemacht haben. Und ich glaube, dass diese Gegensätze gesund sind, dass sie zusammenpassen und zusammengehören. Und der erste Gegensatz, wenn man das so will, ist, dass Wissen und Tun für die ersten Christen zusammengingen. Nicht nur reden, habe ich das genannt, nicht nur reden, sondern leben. Woher nehme ich das? Die ersten Christen in Apostelgeschichte 2, Vers 42 werden so beschrieben: Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der sie die Apostel unterwiesen. Die ersten Christen hatten sehr viel Grund, sich zu treffen. Nicht alle sind so eng bei Jesus gewesen wie diese ersten 12 Jünger. Für den einen oder anderen der Nachfolger Jesu war das nicht ganz klar, wofür steht jetzt Jesus? Was hat er genau gesagt? Was sind die Dinge, die uns jetzt beschäftigen sollten? Was ist das, was von Bedeutung ist? Für manchen war das undeutlich. Und deshalb treffen sich die ersten Christen, um von den Aposteln zu hören, was hat Jesus gesagt? Was wollte Jesus? Sie wollten vom Sohn Gottes hören. Warum? Natürlich ging es um Wissen, um Erkenntnis, um das Ganze zu verstehen, was Christsein bedeutet. Und ich bin froh, dass hier die Leute die Lehre der Apostel gehabt haben, dass das bis heute etwas ist, was wir haben, dass wir das nachlesen können. Wir haben die Bibel als Orientierung, als klar. Deshalb gibt es vier Evangelien, weil das Leben von Jesus wichtig ist. Und aus unterschiedlichen Blickwinkeln wird klar, was das ist, was Jesus wollte. Und ich hoffe, dass du das für dich selbst erlebst, wie dein Verständnis von der Bibel, wie das Wort Gottes zunimmt, tiefer wird, du fester im Wort Gottes verwurzelt bist. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir unterwegs sind mit dieser Sehnsucht, mit der Leidenschaft, Gottes Wort mehr und mehr zu verstehen. Warum? Nochmal diesen Vers hier, Vers 42. Das, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der sie die Apostel unterwiesen. Was hat die Lehre der Apostel bewirkt? Hier steht: Es hat das Leben der Leute hat es geprägt. Was bedeutet das? Das Verhalten der Leute ist anders geworden. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder zu ihren Eltern gesagt haben, seid ihr da mit diesen Aposteln zusammen seid und euch unterrichten lasst, seid ihr die Worte von Jesus verstanden und das mehr Bedeutung für euch bekommen habt. Seitdem ist das bei uns zu Hause irgendwie anders geworden. Ihr habt euch verändert. Geschäftsleute, die auf einmal ihr Geschäft führen und dann auf einmal mit Geschäftspartnern unterwegs sind und die sagen, du, irgendwas, dein Verhalten, wie du redest, das, was du denkst, das ist anders geworden. Oder Ehepaare, deren Liebe und Treue in der Ehe sich auf einmal verändert hat. Die Lehre der Apostel ist nicht nur graue Theorie gewesen, sondern es hat sich auf das Leben, auf das Praktische, auf das Denken, auf das Reden, all das ist damit beeinflusst worden, hat sich verändert. Deshalb, das ist das, was dieser Vers aussagt, dass auf der einen Seite Inhalte total wichtig sind, Lehre, christliche Orientierung, Eckpunkte, all das, das ist entscheidend, aber das muss zusammengehen mit dem, dass das praktisch wird. Und meine Theorie ist, bis heute gibt es unter Christen die Gefahr, dass man eine Seite von den beiden zu viel betont. Ich sage das mal so, es gibt unter Christen eine Lehre- und Redefraktion. Bei ihnen geht es darum, mehr Wissen anzuhäufen, es geht darum, mehr Erkenntnis zu haben und so. Das ist der Schwerpunkt. Und es gibt auf der anderen Seite unter Christen eine Erlebnisfraktion. Bei ihnen geht es darum, zu erleben. Da muss ein bisschen was passieren, auch christliche Action in meinem, ich muss das spüren. Und die ersten Christen in Jerusalem machen vor, dass beides zusammengehört. Das Reden über Jesus, über Gottes Wort, die Lehre und gleichzeitig das veränderte Leben. Wie Gott mit mir geht, wie das mein Leben bestimmt, was ich ganz konkret an Auswirkungen dabei merke. Das eine ohne das andere geht nicht. Und es braucht diese gesunde Balance. Und deshalb hoffe ich, dass du sagen kannst, ich hörte das Reden, die christliche Lehre, die Predigten, mein Bibellesen und ich kenne mich da immer besser aus und gleichzeitig, dieser Jesus macht in meinem Alltag wirklich einen konkreten Unterschied. Das ist nicht nur etwas für meinen Kopf, sondern ist was für mein Herz, für meine Leidenschaft, für meinen Alltag, für mein Unterwegssein. Wenn nicht, wenn das eine oder andere ganz, also wenn es so eine Einseitigkeit hat, dann ist es vielleicht dran zu fragen, was muss anders laufen? Muss ich an einer oder an der anderen Stelle umkehren und Dinge neu zu Gott bringen und sagen, hier, hilf mir da, meine Balance zu leben. Mein zweiter Gedanke, nicht nur nehmen, sondern mittragen. Das geht ja weiter hier in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren, und dann wird das formuliert, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Weil sich die ersten Christen getroffen haben, wussten die ersten Christen sehr gut voneinander und deshalb haben sie sich auch umeinander gekümmert, füreinander eingesetzt, sich umeinander gesorgt. Sie haben das Leben miteinander geteilt. Und das ist die große Stärke, finde ich, von Gemeinde. Ich lebe nicht isoliert. Gemeinde ist nicht nur etwas, wo ich sonntags morgens hinkomme und dann schnell wieder weggehe, weil irgendwie ich dock nicht an, ich kommuniziere nicht mit jemandem, sondern ich hole mir meine Input-Version ab und dann bin ich wieder weg. So ist Gemeinde nicht gedacht. In Gemeinde setze ich mich für andere ein. Ich habe es mit Leuten zu tun, die ich noch nicht kenne. Und wir lernen uns kennen und wir helfen einander und wir unterstützen uns gegenseitig. Und ja, es ist nicht, manchmal, vielleicht ist es bei dir völlig anders, aber manchmal denkt man ja, ja Marco, du redest von den Leuten da im Orient und die sind doch alles ein bisschen gechillter gewesen. Die haben noch nicht so einen vollen Terminkalender. Wenn du meinen Terminkalender wüsstest, was da alles Platz und so, dass die dafür Zeit gehabt haben, aber wir heute, ich glaube, wir verwechseln da was. Die Leute damals haben hart gearbeitet. Die mussten ohne Absicherung, ohne viel, die mussten klarkommen. Ich glaube nicht, dass sich das in der Intensität des Lebens oder in den Aufgaben oder so, dass die Leute damals so viel mehr Spielraum gehabt haben als wir heute. Das glaube ich nicht. Sie haben diesen Spielraum anders genutzt. Hier in Vers 44, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, ein bisschen provozieren kann. Aber ich frage mich, ob das, was die ersten Christen getan haben, überhaupt heute noch möglich wäre. Und ich meine nicht das mit dem Geld. Was meine ich? Hier steht in Vers 24, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Geht das wirklich noch? Ist es nicht tatsächlich so, dass bei unserer Arbeit, unserem Haushalt, unserer Familie, unseren Hobbys, all das, was uns beschäftigt, dass wir da so viel Zeit und Energie lassen, dass für dieses, was die ersten Christen ausgemacht hat, nämlich festen Zusammenhalt in der Gemeinde, dass das heute unter uns schwer vorzustellen ist, oder? Vor allem dann, wenn der andere in Schwierigkeiten kommt und mich dann brauchen würde, hab ich wirklich mit dem Leben der anderen so eng zu tun, dass ich das mitkriege und dass ich mich dann reinhänge und dass sich dann Dinge verändern? Hier Vers 44, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Oder anders, neulich habe ich unterrichtet und ich habe das so gesagt, ich habe den Eindruck, dass für manche, die sich Christen nennen, Gemeinde sowas wie ein gutes Buch im Regal ist. Gut, wenn es da ist. Gut, wenn ich es nehmen kann. Wenn die Gemeinde für mich da ist, wenn ich sie brauche. Aber so ist Gemeinde nicht gedacht. Sie hielten fest zusammen. Ich trage mit. Da macht die Ehe eines Mitchristen in der Gemeinde eine schwierige Zeit. Da kämpft jemand gerade gesundheitlich. Und bist du Christ? Bist du Teil der Gemeinde? Trägst du mit? Oder bist du nur dann da, wenn du andere zum Mittragen brauchst? Und die Gefahr ist, dass in Gemeinde ein paar Leute tragen und die anderen freuen sich darüber, dass die Leute dann tragen und sich dann ein Stück darauf ausruhen, dass das so ist. Hier von der ersten Gemeinde ist das anders. Miteinander, füreinander, verbindlich, fest zusammen. Und wie das aussehen kann, du bekommst mit, dass es jemandem nicht gut geht und nimmst vielleicht ganz oldschool eine Karte und schreibst jemandem nur kurz drauf, hallo, so, ich bete für dich. Kann ich irgendwas für dich tun? So. Dafür brauchst du diesen festen Zusammenhalt und die Frage ist, Christusgemeinde, ist das so bei uns? Ist mein Christsein wirklich ein Nehmen und ein Geben? Und ich will nicht, dass ich nachher Haue bekomme, weil ich nichts über Geld gesagt habe, wie das ja hier in dem Text auch dann ist. Mein Eindruck ist aber, deshalb ist das für mich nicht die Top-Priorität in diesem Text, weil ich glaube, dass sich das ergibt. Aus dem festen Zusammenhalt ergeben sich auch diese Fragen. Natürlich brauchen wir füreinander, miteinander, auch als Gemeinde, ein gewisses finanzielles Engagement. Und ich sag mal, ich gucke zwischendurch auf die Heizölpreise und ich kriege das Gruseln, wenn wir irgendwann jetzt auch nachbestellen müssen und ich frage mich, wie das dann hingehen kann. Aber ich hoffe, und das ist die Geschichte der Gemeinde, dass sich aus dem festen Zusammenhalt auch das ergibt, dass Christusgemeinde auch weiterhin ein fröhliches Nehmen und Geben ist. Und ein drittes. Zu dieser Gemeinschaft gehört für die Gemeinde in Jerusalem wie selbstverständlich auch das. Nicht nur unter sich, sondern raus zu anderen. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtigem Herzlichkeit geprägt. Die ersten Christen haben eine private Zeit gehabt, private Momente, zurückgezogen aus ihrer Bubble mit anderen Christen zusammen. Und sie sind in die Öffentlichkeit gegangen, da wo die Leute der Stadt sind, das Zentrum von Öffentlichkeit, nämlich das war ganz deutlich hier für Jerusalem, das war der Tempel. Der Tempel war sowas wie der Knotenpunkt für all das, was in dieser Stadt passierte. Und ja, die ersten Christen haben sich eben auch in ihre Privathäuser getroffen, das ist total wichtig. Ich hoffe. Ich meine, das heute Morgen ist wie eine Ankündigung oder die letzten zwei Tage. Es kommt der Sommer. Ich hoffe, du schmeißt den Grill an und das nicht nur für dich, sondern lade Leute ein, sei mit anderen unterwegs, mit überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Das kann ganz praktisch werden. Essen spielt da für mich wenigstens und ich wahrscheinlich für viele andere auch eine wichtige Rolle. Die haben gefeiert zusammen. Vielleicht ist es ein Moment gewesen, wo, ja, die haben sich was erzählt oder die haben vielleicht auch was gespielt. Ich weiß nicht, ob man damals Brettspiele oder irgendwas gehabt hat. Aber die haben sich, einen gemeinsamen Film haben sie nicht angeguckt. Aber was auch immer. Sie haben was miteinander unternommen. Sie haben Zeit miteinander verbracht. Und ich hoffe, dass das auch etwas ist, was uns als Gemeinde verbindet. Und ich hoffe, dass bei unserem privaten Treffen dann auch Jesus eine Rolle spielt. Ich hoffe, dass du das auch kennst, dass dann in diesen Treffen so Momente gibt wie, ach übrigens, weißt du, was ich gerade mit Jesus erlebt habe? Das ist so krass, das muss ich dir erzählen. Und dass wir dann gemeinsam das teilen, was gerade passiert. Ich hoffe, dass Jesus nicht nur Thema ist für den Gottesdienst oder für die Kleingruppe, sondern ganz normal auch beim Nachdenken über die neuesten Pläne, wohin es gehen soll, mein letzter Urlaub, die Herausforderungen bei der Arbeit, dass Jesus Teil dessen ist und dass ich das mit anderen teile. Ja, und ich denke nicht, dass du mich da nicht falsch verstehst, ich denke nicht, dass jedes Treffen gleich ganz fromm mit einem Gebet gestartet werden muss und immer mit einer Gebetsgemeinschaft enden muss. Das glaube ich nicht. Aber wenn Jesus so wichtig ist, dann kommt er genauso vor wie alle anderen Sachen, von denen ich begeistert bin. Und deshalb bleiben die ersten Christen nicht in ihrer frommen Blase, sondern Glaube wird öffentlich. Sie sind regelmäßig dahin gegangen, wo viele andere sein konnten. Dadurch haben wieder andere von Jesus mitbekommen. Ich will das auch nochmal sagen, Christenbubble ist eine starke Bubble. Es ist ganz offensichtlich, jede Statistik über christliche Entwicklung kann das nachzeichnen, wie schnell du deine nichtchristlichen Kontakte verlierst. Und das finde ich ungesund oder das ist ungesund. Und da dann bewusst auch zu sagen, ich pflege meine nichtchristlichen Kontakte. Mein vierter und letzter Gedanke. Nicht nur bewahren, sondern Neues wagen. Nochmal Vers 46. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Die ersten Christen sind Juden, hauptsächlich Juden. Und für sie war es nichts Ungewöhnliches, sich im Tempel zu treffen. Der Tempel war ein guter, gewohnter Ort. Aber jetzt kam was Neues hinzu. Die ersten Christen haben Jesus gut zugehört und haben genau das getan, was Jesus von ihnen wollte. Nämlich sie haben Abendmahl gefeiert und sie haben das in ihren Privathäusern gemacht. Und das ist eine, für die jüdische Kultur ist das was Ungewöhnliches. Privathäuser werden auf einmal Orte des Gemeindelebens. Wir haben eine andere Kultur entwickelt als Christusgemeinde und ich bin dankbar dafür, dass das Neue Testament da sehr viel Spielraum lässt. Wir haben unseren gemeinsamen Feierabend und hier in den Versen wird deutlich, dass Abendmahl ein zentraler Punkt ist für Christen. Bist du Christ? Dann will Jesus, dass du mit den anderen Christen in der Gemeinde Abendmahl feierst. Abendmahl ist für Christen keine Option. So in der Art und Weise, ja, wenn es so reinpasst, dann mache ich das und wenn es halt nicht reinpasst, dann mache ich es halt nicht. So ist Abendmahl nicht gedacht, sondern Jesus hat gesagt, mach das, das ist Teil eures Glaubens, das ist Teil der Beziehung, die du zu mir hast. Abendmahl gehört dazu. Und jetzt kommt beides zusammen. Auf der einen Seite das Abendmahl, das ist was Neues und das andere ist das im Tempel sein, das ist was Bekanntes. Und beides hat der Gemeinde geholfen. Das Neue, das Bekannte, das gibt es auch für uns als Christusgemeinde. Und ich hoffe, dass das etwas ist, dass wir das Gute, Bewährte, dass wir das behalten und dass wir bereit sind, an der ein oder anderen Stelle einfach auch Neues ausprobieren. Dinge, die wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Okay, ich will ganz zum Schluss einen kurzen Blick werfen auf das, was die Folge dessen ist. Also, was ist passiert aufgrund dessen, dass die ersten Christen so mit Jesus unterwegs gewesen sind? Drei kurze Stichworte. Das eine ist, es hat Ehrfurcht gegeben. Die Jünger waren erfüllt von einer tiefen Ehrfurcht Gott gegenüber. Ich will das nicht groß vertiefen, aber mir ist das als wichtig, als euer Pastor das kurz zu sagen. Mein Eindruck ist, dass wir Ehrfurcht unterbeleuchten. Wir betonen sehr, dass Jesus uns liebt, dass wir sein Freund sind, dass er für uns gestorben ist, dass er uns gnädig ist. Über tiefe Überzeugung, wenn ich das Neue Testament lese, ist ein anderer genauso wichtiger Teil, ist Ehrfurcht vor dem heiligen und allmächtigen Gott zu haben und ihm mit meinem Leben zu dienen. Er hat uns durch seinen Sohn gerettet. Ihm ist alles möglich und ich hoffe, dass diese Ehrfurcht auch unser Leben bestimmt. Genauso wie wir bestimmt sind von der vorbehaltlosen Liebe Gottes uns gegenüber. Mein zweiter Gedanke, Rettung. Die Gemeinde hier in Jerusalem wurde mit jedem Tag größer, weil Gott Menschen rettete und viele Menschen rettete. Es war für die Leute in Jerusalem deutlich, dass Gott hier am Werk war. Und deshalb waren die Jünger nicht nur geachtet, sie waren anerkannt, sondern das Entscheidende ist, dass viele Menschen umgekehrt sind zu Jesus. Dass sie das, was die Jünger gelehrt haben und was sie durch ihr Leben gezeigt haben, das war so authentisch, dass Leute gesagt haben, das will ich auch. Diesem Jesus will ich auch vertrauen. Und die Frage ist, wie ist das bei uns? Können Leute das auch so sehen, dass sie motiviert sind, dass sie fröhlich anfangen, sich mit diesem Jesus zu beschäftigen und dann hoffentlich auch gerettet werden? Das Dritte: Hier passieren Wunder. Gott wirkte durch die Apostel viele Wunder und bestätigte auf diese Art und Weise die Worte, die Apostel gesagt haben. Und wir glauben an den gleichen Gott. Gott kann auch heute Wunder tun. Und tatsächlich erlebe ich das bis heute immer noch, dass Gott eingreift und Dinge tut, Dinge verändert, weil er das kann. Er ist immer noch der gleiche mächtige Gott. Tut er das immer? Nein, nicht immer. Aber ich glaube das und erlebe das und ich lese das in der Bibel, dass Gott immer noch der ist, der gebeten werden will und der aufgrund unseres Flehens, unserer Bitte Dinge in Bewegung setzt, die nur er in Bewegung setzen kann. Nochmal, hier in der ersten Gemeinde finden wir ein Muster, wie Gegensätzliches zusammengeht. Und Gott gebraucht das, damit Menschen gerettet werden und seine Gemeinde wächst. Und ich hoffe, dass auch bei dir, dass das zusammengeht, dass es kein Widerspruch ist, sondern dass diese Wortpaare, dass das bei dir zusammengeht, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern bei Jesus durch Jesus ein Sowohl als auch. Und deshalb, auch heute ist noch alles anders wegen Jesus. Auch heute noch ist Pfingsten das, was uns als Christen ausrichtet, verändert, was Motivation ist, weil der Geist Gottes mit uns ist und Dinge in Bewegung bringen kann und bringen will, die nur er in Bewegung bringen kann. Soweit.